Heute ist so ein Sonntag, wo man froh ist, wenn man nicht im Urlaub ist, sondern zu Hause, wenn es regnet. Und da gibt es hier viele, die bruddeln und sagen, schon wieder regnet. Wir wollen heute Morgen solche sein, die unserem Herrn danken. Für uns gibt es kein schlechtes Wetter, sondern immer ein Wetter, das uns Gott schenkt. Und darum wollen wir miteinander vom Lied singen, lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347, die Verse 1 bis 3 und 6. Bevor wir aber dieses Lied singen, möchte ich Ihnen noch sagen, dass wir heute einen gefüllten Gottesdienst haben. Wir haben als Gast unter uns Herrn Fritz Söhlke, der viel in Osteuropa unterwegs ist und der uns nach der Predigt noch ein kurzes Wort sagen wird. Wir danken auch Herrn Dr. Oehlach, dass er unseren Organisten heute und am nächsten Sonntag vertritt. Und nun singen wir miteinander, lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich will über diesen Gottesdienst das Wort stellen, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und beten. Herr, du weißt um unsere große Unruhe und wie durch unser ganzes Leben sich diese Sehnsucht nach dir zieht. Wir wollen viel näher und viel enger mit dir verbunden sein. Wir wollen viel mehr erfassen von deiner Größe und von deiner Macht. Wir wollen viel mehr durchdrungen sein von deiner Wahrheit und von deiner Liebe. Und dann bedrückt es uns, dass unser Leben oft so in der Trägheit verläuft, dass wir so weit weg uns von dir bewegen. Wir bringen das heute Morgen als Schuld und Not zu dir und bitten dich, dass du deine Vergebung drüber breitest Und gib uns auch heute in diesem Gottesdienst eine ganz neue Begegnung mit dir. Dass unser Leben nicht nur in deine Nähe gerückt wird, sondern dass du in jedem von uns Wohnung machen kannst und dass unsere große Sehnsucht, unser Durst nach Leben bei dir, der Quelle des Lebens, gestillt wird. Und dir dürfen wir jetzt in der Stille auch noch all das Persönliche bringen, was uns bewegt. Dir sei Dank, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Es gibt viele Menschen, die sehnen sich nach der Nähe Gottes. Und darum freuen wir uns ja auch so, dass Gott uns ganz nahe kommt. Wir hören jetzt den Psalm 84, wo die Beter davon reden, wie ihnen das in der Gemeinschaft der Gläubigen im Hause Gottes immer wieder neu begegnet. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Das ist das Wort, das vorne in unserem Kircheneingang in der Seite steht, von der Grundsteinlegung unserer Kirche her. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir singen nun das Lied 190, das von dem Wort Gottes handelt, das unser Leben so klar und verständlich führt. Wir singen alle vier Verse vom Lied 190. Es gibt große und schwere Schuld, die Generationen auf sich laden. Es gehört nicht viel Weisheit dazu, um zu sagen, dass die größte Schuld, die unsere Generation auf sich lädt, ganz bestimmt die Missachtung und die hochnäsige Behandlung des Wortes Gottes ist. Wie wir das Wort Gottes nach unserer Meinung zurechtstutzen und zurechtbiegen, wie wir es auf der Seite liegen lassen, ein solch Liedervers, dein Wort, Herr, nicht vergehet. Es wird nicht nur uns überleben, sondern auch diese Welt. Und so viel Bibelkritik, die gegenstandslos wird vor der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich lese als Predigttext heute aus Amos 8, Vers 11, 12 und 13. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen, im Hebräischen heißt eigentlich wanken, und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Zu der Zeit werden die schönen Mädchen und die jungen Männer verschmachten vor Durst. Herr, rede heute zu uns durch dein Wort. Amen. Wenn man so wieder zurückkehrt am Urlaub, muss man zuerst davon reden. Ich denke, viele von Ihnen sind auch zurückgekehrt mit reichen Eindrücken. Das kann man ja nicht vergessen, die majestätischen Schneeberge im Gebirge oder das Rauschen des Meeres, die Stille der Tannenwälder. Ich weiß nicht, wo Ihre Urlaubserlebnisse lagen, ob Sie wunderbare Kunstwerke genossen haben, ob Sie mit Menschen zusammen waren. Ich will jetzt auch nicht denen den Mund noch wässriger machen, bei denen der Urlaub erst noch bevorsteht, oder andere, die ihn gar nicht antreten konnten wegen Krankheit. Mir ist aufgefallen, dass in Urlaubszeiten unser Glaubensleben oft auf Sparflamme nur weiterlebt. Wir haben oft gar keine Zeit für Gottes Wort, Bibellese, stille Gebet. Ist ganz an den Rand gedrückt, oft ganz knapp gehalten. Sicher, man braucht im Urlaub auch unheimlich viel Zeit zum Faulenzen. Braucht unheimlich viel Zeit, um die Eindrücke alle zu verkraften. Aber eigentlich ist gar kein Zeitdruck da. Irgendwie ist man aus der Ordnung herausgekommen. Wenn ich das nun so offen sage, möchte ich nicht bei Ihnen den Eindruck erwecken, als ob das jetzt eben damit gut sei. Dann haben ja alle mit dem Problem zu kämpfen. Dann ist das gar nicht so unnatürlich. Denkt einer jetzt, doch, das ist ganz unnatürlich. Ausgerechnet in der Urlaubszeit. Kaum Zeit zur Stille. Kaum Zeit für Gottes Wort. Ich dachte, darum wird es heute gut sein, dass ich Ihnen dieses Wort einfach einmal in den Gottesdienst, in den Mittelpunkt drücke, dass es einen Hunger nach Gottes Wort gibt. Und dass es unter Christen einen Hunger geben muss, das soll das Thema meiner Predigt heute sein. Mein erster Teil, ich möchte das wieder gliedern, damit Sie es sauber auseinandernehmen können. So unangenehm das auch ist, wenn ich da so die Einzelteile zerlege, aber wir wollen ja auch was mitnehmen, was begreifen. Kein Appetit für Gottes Wort, das ist die erste Frage, der wir nachgehen wollen. Woher kommt denn das, kein Appetit? Also das gibt es so bei jedem von uns, dass wir sagen, ich habe heute gar keine Lust. Da liegen ganz andere Dinge vor und erst recht im Urlaub, wir haben doch so viel heute vor. Ich hab einfach kein inneres Bedürfnis zum Wort Gottes. Woher kommt das? Viele sagen, das ist ein ganz einfaches Problem, das kommt von der Überfütterung her. Wir sind ja heute Leute, die in jeder Beziehung überfüttert sind Und dann weiß man, wie das wirkt, wenn man fortwährend in einen noch was hineinstopft und noch mal was und noch mal was. Manche meinen es ja ganz lieb, die wollen uns immer mehr anbieten, als wir eigentlich essen und verschaffen können. Dann stöhnt man schon und sagt, schon wieder eine Mahlzeit, ich verschaffe das gar nicht mehr. Und dann hört man ja unter Christen häufig, das sei ein Problem der geistlichen und der religiösen Überfütterung. Wir haben doch das oft schon gesagt, bei den Kindern. Stopft nicht so viel in sie hinein. Und viele von uns, die kommen ja aus christlichen Familien, die kennen das Problem. Schon in frühen Kindertagen wurde man mitgeschleppt in die Stunden und in die Gemeinschaften, in die Bibelstunden, in die Kinderkirchen, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht. Und überall musste man beten und die Bibel aufschlagen. Und dann ist irgendwo einfach einmal das Maß gestrichen voll. Dann sagt einer, mir hängt's zum Halse heraus. Ich kann nicht mehr. Da gibt es ein einfaches Rezept, wenn man überfüttert ist, dass man eine Hungerkur verordnet. Darum raten viele und sagen, wenn du keinen Appetit hast, zum Wort Gottes, leg mal eine Pause ein. Ein Monat, ein paar Monate, lass das mal. Besuche eben keine Kirche mehr oder lies mal keine Bibel mehr oder halte mal keine stille Zeit mehr, dann wird der Appetit schon kommen. Dümmste Rat, den einer geben kann. Das ist deshalb so falsch, weil es gar keine Überfütterung am Wort Gottes gibt. Es mag Überfütterung geben an religiösen Gewohnheiten, von mir aus auch religiöse Gebundenheiten und Formen und Traditionen. Vielleicht mögen es ein Predigerleid sein, aber das Wort Gottes, das können sie nie überkriegen. Das Wort Gottes, das ist so lebendig und taufrisch. Das kann ihnen gar nicht zum Halse heraushängen. Es kann höchstens sein, dass man Kinder, so war es vielleicht bei uns, genötigt hat zum Essen, wo kein Appetit ist. Furchtbar, wenn man essen muss und will gar nicht. Und heute sind ja auch ein paar Kinder da, weil wir keine Kinderkirche haben. Die kennen das doch auch, dass Kinder sagen, mag ich nicht, weil sie es gar nicht kennen. Dann werden sie mitgeschleift. Hier steht in diesem Prophetenwort, dass der Herr spricht, ich will einen Hunger senden nach Gottes Wort. Die Voraussetzung, dass wir Gottes Wort überhaupt aufnehmen können, ist bei uns ein notwendiger Hunger. Dass ich einen Appetit drauf bekomme. Dass ich wie ein Hungriger mich draufstürze. Dass ich heute in diesem Gottesdienst sagen, Herr, ich will dein Reden vernehmen. Mich interessiert doch all das andere Klimborium drumherum nicht. Ich will dein Wort hören. Dein Wort, das Leben schafft, das in mein Leben einbricht und Neues wirkt. Ich will einen Hunger schicken nach Gottes Wort. Das steht hier da. Wenn Sie sagen, kein Appetit, beten wir doch dafür, dass wieder ein Hunger aufbricht. Wir kennen das aus vielen Gegenden der Weltmission, wie das wellenartig plötzlich laufen kann. Da bricht ein Hunger auf und Hunderte, Tausende von Menschen, die haben plötzlich einen Heißhunger bekommen. Sie können gar nicht genug kriegen. Wir kennen das aus den Erweckungszeiten, wie das ist, wenn Menschen sich aufmachen und stundenweit gehen, nur um das Wort Gottes zu hören. Diesen Hunger wünschen wir uns heute wieder. Und wir können sagen, Herr, gib uns diesen Hunger. So wollte ich immer beten. Und dann klappt das mit dem Beten nicht, weil der Herr sagt, aber bei dir ist auch was falsch. Und das soll mein zweiter Teil sein. Bevor ich also beten kann, Herr, gib mir einen richtigen Appetit, da erklärt mir der Herr, dass man sich auch den Appetit verderben kann. Warum also haben wir oft keinen Appetit auf Gottes Wort? Lassen Sie mich noch einmal bei den Kindern kurz stehen bleiben. Eltern wissen das ja heute, das ist ein richtiger Kampf mit Kindern. Wenn man sie zum Essen ruft, haben sie irgendeinen Lutscher oder einen Bombo im Mund. Ich gratuliere all den Eltern, die das Problem besser fertig bringen als vielleicht ich. Aber dann haben die ja gar keinen Appetit mehr. Die haben was Falsches gelutscht. Schmeckt das nicht mehr. Wer will auch dann noch Gemüse essen, wenn er Süßigkeiten genascht hat? Ich muss weit ausholen, um Ihnen das zu erklären, was der verdorbene Appetit sein kann. Ich habe jetzt im Urlaub ein Buch gelesen von Yigal Yadin, dem großen israelischen Archäologen, der auch die Festung Masada ausgegraben hat, über die altisraelitische und kananäische Festung Chazor im Norden Galiläas. Und das ist ja abendberaubend, wie da ein Mann plötzlich entdeckt, nicht nur, dass die Bibel von ungeheurer Genauigkeit ist. Ich sage jetzt ein Wort nur für die ganz speziellen Theologen und unsere Bibelkenner, wie der darlegt, dass das Buch Josua in der Bibel ganz exakt geschrieben ist und die ganzen Forschungen von Not, die die ganze deutsche Theologie beeinflusst haben, nicht richtig seien. Aber das nur am Rande. Wie er da erzählt, wie er die einzelnen Schichten ausgräbt und dann plötzlich in dieser Zeit, wo der Amos gelebt hat, in diesen Ruinenresten Chazors, diese elfenbeinernen, geschnitzten Kostbarkeiten findet. Und dann schwelgt dieser Jadin von dem ganzen großen Luxus, der dort geherrscht hat, in dieser Zeit in Israel. Das war eine Zeit des Wohlstands und des Glücks. Die haben die kostbarsten Güter von der Welt importiert und haben in großem Reichtum und in großer Freude gelebt. Da konnte man sich was leisten, dort konnte man leben und sich's wohl sein lassen. Und dann erzählt er, wie plötzlich man merkt, dass in den Mauern ganz schwere Risse sind und wie viel zusammengestürzt ist. Und da dieses große Erdbeben geschehen ist, von dem Jesaja spricht, von dem auch im Buch Amos die Rede ist, dass da ein furchtbares Erdbeben geschehen ist, das diese Menschen zum ersten Mal erschreckt hat, wie das alles wackelt. Und das war ja die Botschaft des Amos an eine Welt, die in großem Luxus lebt. Wisst ihr, dass all das, was ihr euch in euer Leben hineinsaugt, alles nicht von Bestand ist? Die letzten Wochen, ich habe so genossen die ganzen Schönheiten, die ich gesehen habe. Und da meint einer immer, wir wollten ihm das jetzt ausreden. Nein, freuen Sie sich doch an den Schönheiten. Aber unseren Lebenshunger kann das nicht befriedigen. Und da haben damals die Menschen den Amos als den großen Störer empfunden, weil er immer wieder vom Wort Gottes her zu ihnen sprach und sagt, das ist doch nicht Leben, was er tut. Ihr geht am Wichtigsten vorbei. Und dann spricht er im Namen Gottes, ich will das Bleilot anlegen. Wie man bei einem Hausbau oder Maurer das Bleilot hinhält, ob die Mauer gerade gemauert ist. Dann sagt er, nein, das ist krumm. Das ist doch nicht richtig. Das muss nochmal weg. So kann man nicht bauen. Das muss gerade sein, am Wort Gottes ausgelotet. Das alltägliche Verhalten, das Wirtschaftsleben, das Eheleben, all die alltäglichen Dinge am Wort Gottes ausgerichtet. Und der Amos hat gesagt, nur wenn das mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann habt ihr Leben. Und die Leute haben das von sich geschoben. Dieses Wort war doch uninteressant. Sie haben nur vom Lebensgenuss geträumt. Und es war ein schaler Genuss. Verstehen Sie, was der Appetit verderben kann? Dass wir uns heute als Christen anpassen an die oberflächliche Lebensart unseres Jahrhunderts. Ein bisschen Genussbefriedigung, ein bisschen Liebe. Wo wir gar nicht mehr fragen, geht das mit dem Wort Gottes überein, was ich da lebe? Macht Gott mich da satt? Ist der Urlaub, den ich verbringe, vor Gott ein gefüllter und reicher Urlaub? Kann ich das aus Dank und vor ihm alles nehmen? Ist das, was ich als Geld in meinen Taschen trage, vor Gott und mit ihm in Ordnung? Oder ist da unrechtes Gut dabei? Vor 10 Tagen hatte ich ein erschütterndes Erlebnis. Ich war in meiner Autowerkstatt und da haben 2 Mechaniker miteinander so Spaß gemacht. Der eine kam gerade rein und ich denke, halt mal, was ist denn da? Und ich konnte das gar nicht begreifen, weil sie so gelacht haben. Und sagten, da draußen liegt eine Leiche. Ich gehe dann raus aus der Werkstatt und da liegt ein junger Mann, der sich vom 4. Stock seines Fensters rausgestürzt hat. Drüben bei der Markuskirche. Und ich lief nicht weg. Ich blieb stehen. Ich weiß ja, man soll weglaufen. Man soll nicht stehen bleiben. Ich blieb stehen, wie der Polizist beatmet hat. Das war wahrscheinlich zwecklos, wie die Rettungswagen kamen. Mich hat das nicht losgelassen. Wie der junge Mann da lag mit seinen Blutschins. Und ich dachte, das ist Stuttgart. Da leben Menschen, die nach Leben hungern. Die Leben haben wollen. Und was hat dieser junge Mann gehabt? Chancengleichheit. Wahrscheinlich materielle Hilfen. Hat doch so viel gehabt in unserer Stadt. Ich kann es nicht glauben, dass es an materiellen Dingen mangeln sollte unter uns. War er nicht satt, hat er gehungert, bestimmt hat er alles gehabt. Aber sind wir ihm nicht das Wort schuldig geblieben, dass ein Mensch mehr braucht? und dass er nur vom Wort Gottes her leben kann. Und dass die anderen Dinge doch nicht satt machen, wenn ein Mensch nicht in Gott geborgen ist. Wir sind doch so oberflächlich geworden. Wir Christen, wir reden doch gar nicht mehr davon. Ach, wenn wir uns nur nicht unseren Appetit verderben, dass wir auch nur ein bisschen so unseren Genüssen nachleben wollen, unserem so oberflächlichen Appetit, unserem Bombo-Lutschen in Glaubensdingen. Sondern dass wir uns wieder öffnen für dieses unbequeme Wort Gottes. Es ist mehr als Schwarzbrot, es ist mehr als Rohkost. Manchmal kann es einem wie eine Arznei schwer werden, sagt, ich ist so bitter. Ich kann es gar nicht schlucken, dieses Wort, Herr. Ich will es gar nicht hören und ich muss es hören, weil dieses Wort in meinem Leben erst dieses neue Leben schafft. Ich habe Ihnen nun von der Appetitlosigkeit etwas gesagt, kein Appetit für Gottes Wort, vom verdorbenen Appetit. Aber dann muss ich Ihnen noch sagen, dass Hungrige satt werden sollen. Ich habe Ihnen ja gleich am Anfang gesagt, das kann nicht sein, dass Sie sich am Wort Gottes überfressen. Geht nicht. Sie können sich an Menschen leid werden und zu viel haben, aber am Wort Gottes können Sie sich nicht satt essen. Nicht mal überessen. Satt essen können Sie, aber nie überessen. Da steht schon ganz am Anfang am Leben von dem Propheten Samuel, im Buch Samuel am Anfang, eine kleine Bemerkung über die Lage. Das Wort Gottes war teuer zu derselben Zeit. Es gab wenig Wort Gottes. Obwohl im Heiligtum die Priester geamtet haben. Und das ist für mich ganz schwer. Es kann sein, ich rede und rede, aber Gott redet nicht. Verstehen Sie? Pfarrer reden, aber Gott redet nicht. Das ist gar nicht gesagt, dass in all dem Betrieb Gott redet. Da kann man Bibeln haben, da kann man stille Zeit halten wollen, aber Gott redet nicht. Kennen Sie das Leben Sauls, des großen Königs nach dem Herzen Gottes, der Mann eines Hauptes länger als alles Volk? Und dann plötzlich in der letzten Nacht seines Lebens, wo er sagt, mein Herz ist sehr geängstigt. Gott redet mit mir nicht mehr. Gott schweigt. Das Schlimmste, was unserer Welt passieren kann, ist, dass Gott schweigt. Und das könnte vielleicht schon begonnen haben. Also unheimlich. Dass da alles noch da ist, die Glocken läuten und die Gemeindeblätter erscheinen und die Menschen sind da und zahlen ihre Steuer, aber Gott redet nicht mehr zu Menschen. Die stehen da und sagen, das ist ganz nett, was der sagt, aber es bewegt niemand mehr. Kein Wort mehr, das Menschen verändert. Er sagt Amos, und das, was er sagt, ist nicht seine Meinung, sondern so spricht der Herr, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen werden und das Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Dass Gott am Ende der Zeit schweigen wird. Und das wird Hölle sein. Und die Menschen werden zur gleichen Zeit, viele zum ersten Mal, einen Hunger nach Gottes Wort kriegen. Sie werden dem letzten Quacksalber nachlaufen und dem Pseudopropheten und werden hoffen, dass er ein Wort Gottes für sie hat. Und es sind nur Menschenlehren und Menschenweisheiten. Und so weit geht Gottes Wort, dass sie sagt, das ist schlimmer als Feuerqualen in der Hölle. Wenn Menschen wissen um das Wort Gottes und es doch nicht mehr finden. Und der Hunger lebt und sie taumeln umher, sie tasten und suchen und sie finden das Wort Gottes nicht mehr. Und die blühenden jungen Leute, sie verschmachten. Sehen Sie, warum ich dieses Bild nicht mehr vergessen kann, wie der Polizist an der Pumpe steht und da Mund-zu-Mund-Beatmung macht und der junge Mann mit seinen Blutschins da liegt. Redet Gott heute noch einmal. Es ist mir wichtig geworden, ich dachte, wenn ich wieder auf der Kanzel stehe, will ich noch einmal davon reden. Redet Gott noch einmal. Redet er durch Sie, wenn Sie sein Bote sein wollen. Unter Ihren Freunden und Bekannten redet er durch unsere Gemeinde. Redet er durch unsere Missionsboten, die wir unterstützen. Ja, Es ist die Zeit nicht da, solange das Wort Jesu lebendig ist. Da ist Petrus dagestanden und hat gesagt, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn man dich sucht, dann findet man dich. Und das ist bis heute eine Bestätigung, dass jeder, der bittet, der anklopft, dass dem aufgetan wird, dass da nie das langweilig ist. Das Reden mit Jesus, das Hören auf sein Wort, dass das atemberaubend wird. Und dann möchte man rufen und schreien, Herr, jetzt rede noch einmal. Rede heute durch dein Wort zu mir, ich will alles andere nicht. Wie hart hat der Arme sagen können, lasst mir weg das Geplärr eurer Lieder. Ihr Singen war vorhin wunderschön, es war kein Geplärr. Aber der Arme sagt, es kreist doch nicht um Singen. Ihr könnt doch Gott nicht bedienen, ihr braucht das Wort, das euer Leben verändert. Und ich bitte Sie, suchen Sie das ganze Wort Gottes für Ihr Leben, dass alles in Einklang kommt. Dass Sie heute das Vergebungswort annehmen können und sagen, danke Herr. Das genügt mir nur, dass du sagst, vergeben, ausgelöscht durch dein Blut. Oder dass sie das andere Wort hören, gesandt in die Welt. Oder ich bin mit dir. Und dass das ihnen so groß, so mächtig wird, dass die Angst überwunden wird, dass die Unruhe von ihnen weicht, sie ganz fröhlich dahin ziehen können. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will, ja Herr, weil du mich rufst. Welch ein Wunder, dass Gottes Wort nicht teuer ist. Dass wir Gottes Wort haben und auf ihren Plätzen liegt das Blatt, das eigentlich am letzten Sonntag hätte ausgeteilt werden sollen. Von Christen in Russland, die froh wären, wenn sie Gottes Wort haben. Sie haben es doch. Sie können doch das Wort hören. Ihnen ist es doch gegeben. Was sind wir reich mit Gottes Wort? Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist, das mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Amen. Ich darf ihn noch kurz vorstellen, das ist ein Ingenieur aus der Erdölbranche. Das sind heute gesuchte Leute im Ruhestand, kannst du auch von da oben erzählen. Und wer das Buch von Paul Deidenbeck kennt, eigentlich nichts Besonderes, da ist auch von Fritz Hülke drin erzählt, ohne Namensnennung. Aber das ist der Mann, der immer wieder zum TÜV muss, wie er sagt. Ein Wunder Gottes, ein Herzschrittmacher. Ich sage immer, muss da mal wieder geölt werden und so. Aber dass der Arzt eigentlich gar nicht wollte, dass er Tag und Nacht rastlos als ehrenamtlicher Mitarbeiter unterwegs ist, um das weiterzugeben, was er bei vielen Besuchen im Osten bei den Christen erlebt hat. Ich habe ihn gebeten, dass er uns ein Zeugnis sagt, das zu unserer Predigt zusammenpasst.
Ja, da bin ich nun mal hier wieder oben auf Einladung meines Freundes. Ich komme gerade von Zürich. Darf ich Ihnen in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit Folgendes sagen, dass ich viel nach Russland war und so weiter, ist schon gesagt worden. Ich will ein Erlebnis mal herausstellen. Sie haben das in den kleinen Schriften, die heute verteilt werden. Am 23. Mai dieses Jahres bin ich nach Amerika geflogen, um für etwa 3 Wochen eine Vortragsreise dort zu machen. Ich flog, eigenartigerweise flog ich sonst immer über Chicago und diesmal über Boston. Wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht, auf Rat des Reisebüros. Bremen, Frankfurt, in Frankfurt dann rüber mit der 747 und saßen wir drin. Nach einiger Zeit, da kommt die Stewardess und fragt mich, ich saß vorne, ob ein Herr, der hinten sitzen würde, im hinteren Abteil sich neben mir setzen würde. Alle 420 Plätze waren besetzt, nur der eine Platz war noch frei. Ich sage, jawohl, das kann der. Und kam dann an, da kam ein 58-jähriger Mann dort, wir stellten uns, machten die nötigen Honors, das haben wir in der Kinderschule gelernt, und kam dann zusammen. Und dann stellte sich raus, dass er Atomphysiker war aus dem Raum am Bodensee. Und ich selbst habe auch viele Jahre so als Hobby Atomphysik etwas mitgetrieben. Also keine Angst, ich bin kein Physiker. Aber ich bin lange mit da drin geblieben und bin auch im internationalen Club. So kamen wir schnell zusammen im Kontakt. Ich fragte ihn dann, ich sage, sagen Sie mal, warum sind Sie denn da hinten weggegangen? Da sagt er mir, ja, ich saß neben einem Pastor und die Pastoren wollen immer an die Seele ran. Das will ich nicht. Ich bin ja Freidenker, deswegen bin ich ausgewichen. Nun kam er zu mir. Klar. Und nun kamen wir ins Gespräch und ich merkte halt, stopp, da müssen wir anfassen. Und dann verehrte er Sacharow, Professor Sacharow von Russland so. Ich sage so, oh ja, und dann meint er, der wäre doch auch Naturwissenschaftler, Physiker und der hätte doch was los. Ich sage, das hat er zweifellos, aber wissen Sie auch, dass er Christ ist? Nein, sage ich dir, das kann ein Physiker kann ja kein Christ sein, ich sage, selbstverständlich ist er. Ich sage, ich kenne ihn sogar persönlich, wollen Sie ein Bild von ihm sehen? Ich habe ihn ja kennengelernt. Und zeigt ihm ein paar Fotos von ihm, ein paar Aussagen und erzählt ihm von ihm, dass er Christ ist, orthodoxer Christ und auch viele evangelischen Christen sehr viel tut. Der war ganz erstaunt und so weiter. Und das war die Initialzündung. Wir kamen darüber, zum Beispiel über den Ausbruch. Karl Marx hat ja mal einen Satz geprägt, wir müssen den Menschen mit Materie füllen. Und den kannte er auch. Und nun machte er eine Aussage und sagte, ja, sagte, ich bin Freidenker und so weiter, ich bin nicht für diesen Glauben. Aber eins muss ich sagen, das habe ich festgestellt, 60 Jahre Kampf, unerbittlicher Kampf und die Gemeinde ist noch da. Das kann ich nicht verstehen, das kann nicht mit normalen Dingen zugehen. Ich sage, einen Moment mal, Herr Doktor, da haben Sie ein ganz richtiges Wort gesagt. Das kann auch nicht mit normalen Dingen zugehen. Da ist der Herr, der Geist Gottes mit im Spiel und ich selbst war dort. Naja, gut und schön, nun wollte ich ihn ja festhaben, ich habe ihm dann meinen Fensterplatz angeboten, damit er nicht so schnell wegrücken konnte. Er nahm ihn gerne an, nicht? Und dann kamen wir ins Gespräch und wir haben dann erzählt und berichtet von allem und ich habe ja Material von Russland genug dort, von dem ganzen Geschehen dort. Und so kamen wir dann doch ins Gespräch und er war sehr erstaunt und zeigte ein ganzes Interesse. Und bis nach Boston hin waren wir nur im Gespräch. Wir haben das eine Essen im Flugzeug sogar verpasst, wollten wir gar nicht. Dann, da hatten wir auch keinen Hunger, lieber Pastor Schäfbuch. Und dann kam Folgendes. Am Flughafen Boston hatte ich 1 Stunde Normalaufenthalt, um nach St. Louis weiterzufliegen. Aber mein Flugzeug von New York konnte nicht kommen, immer durch den Lautsprecher, wegen Platzregen konnte es nicht starten, sodass wir 3 Stunden Zeit hatten. Nun sagt er, nun wollen wir auf Russisch essen. Haben wir, wie er das fertiggebracht hat, weiß ich nicht. Wir haben Borschtsuppe und auch Kaviar gehabt, habe ich jahrelang nicht gehabt, in Russland wohl. Gut, und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann sagt er, wann fliegen Sie zurück? Ich sage, am 8. Juni fliege ich zurück über Amsterdam. Ja, ich wollte über Frankfurt zurück. Darf ich umbuchen? Ich sage, können Sie gerne. Darf ich mit Ihnen zurückfliegen? Ich wollte da früher mit Ihnen zurückfliegen. Das ist auch sehr interessant. Wir haben noch vieles zu sagen. Ich sage, das tun Sie, Mann. meine Daten angegeben, meine Flugplatz-Sitznummer. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich habe meine Dienste gemacht. Ich darf auch Grüße noch bestellen von der Gemeinde Martin Luther King dort. Black and White, nicht wahr? Ihr kennt das ja. Und dann kamen wir wieder. Und es wurden ja 153 Flugzeuge DC-10 in Betrieb genommen. Da war Holland in Not mit den ganzen Fliegerei. Und mit Mühe und Not, wie durch ein Wunder, erreichte ich dann in Chicago dann am 8. Juni mein Flugzeug. Mein Freund ist auch da, wir begrüßen uns natürlich wieder und dann fliegen wir zurück. Und dieser Mann hatte Hunger nach dem Worte Gottes als Freidenker. Und da kamen wir ins Gespräch und dann sind wir vom Worte Gottes her, aus dem täglichen Leben, aus meinem Geschehen und vor allen Dingen nicht von mir, sondern aus dem Leben der Gemeinde Jesu Christi dort in Not. Das hat ihn sehr beeindruckt. Ich muss es nur kurz machen, dann passiert Folgendes. Während wir in 11.000 Meter Höhe über den Ärmelkanal dem Flughafen Amsterdam zurasten, da beteten wir. Sein Gebet war kurz. Er betete, hören Sie ja zu, als Freidenker, als einer, der nichts von Gott wissen will. Großer Gott, vergib mir meinen Irrtum. Pause. Und dann sagte er, ich danke dir. Das war die Übergabe. Das war seine Hingabe zu Gott. Zum Flughafen Amsterdam. Der fragte mich, wo ich dann hin wollte. Er wollte wieder nach Hause. Ich konnte ihm sagen, dass ich zwei Tage später, am 10. Juni in Zürich, zweimal auf einer größeren Missionskonferenz zu sprechen hatte. Habe ihm die Daten gegeben und dann sagte, ob er da hinkommen dürfte. Ich selbstverständlich gerne. Ob er ein Zeugnis abgeben dürfte. Ich sagte, jawohl, das dürfen Sie. Gut, herzliche Verabschiedung. Ich fahre nach Hause für ein paar Stunden, nehme mein Auto wieder und fahre in der Nacht. Dann am 9. fahre ich dann über Bremen nach Zürich. In Zürich abends bei meinem Freund, 9. am Tage vor dem, bei meinem Freund Pastor Eugen Voss, da rufe ich dann an bei dieser Familie, den Namen will ich hier nicht nennen und den Ort auch nicht, und frage danach. Und dann war die Tochter am Apparat, da sagt die Tochter, mein Vater ist gerade heute Nachmittag vor 3 Stunden durch einen Gehirnschlag am Schreibtisch verstorben. Tot. Er wollte nach Zürich kommen, ein Zeugnis abgeben. Konnte er nicht mehr. Ich habe dann vereinbart, am Montag, am Montag dann mit der Mutter, und das haben wir dann auch gemacht, an einem vertrauten Ort kamen wir zusammen. Und dann sitzt vor mir eine Mutter, eine Frau, eine gläubige Frau, Mitglied einer freien evangelischen Gemeinde, 53 Jahre alt. 7 Jahre hat sie gebetet um ihren Mann. Es durfte zu Hause nicht gebetet werden. Und es waren keine Andachten da. Er kam dann wieder von Amerika mit einem riesigen, schönen Blumenstrauß. Der erste seit vielen Jahren, hat er sonst nie gemacht. Und dann sagt er zu Hause, wie er zu Hause kam, aufgeschlossen alles, da sagt er, von jetzt ab wird zu Hause gebetet. Wisst ihr, was das heißt? Der Hunger hat ihn gepackt. Und nun saß die Frau vor mir. Tränen der Freude über die Bekehrung. Tränen der Trauer. Und doch, durch das Zeugnis der Christen in Russland, konnte ein Dissident, ein Freidenker, den Glauben an Jesus Christus gewinnen und hat nicht mehr den Weg gefunden zu dem Zeugnis. Aber das ist das Werkzeug Gottes. Und dieser Hunger, der möchte auch uns gegeben sein. Der möchte dieses Beispiel, Sie haben es in den Blättern auch gleich da, möchte es uns allen als Hunger gegeben werden, dass wir einfach fragen, Herr, was willst du? Und dieser Hunger ist drüben in Russland, so ist auch hier. Und es wäre eine tolle Sache, wenn wir weithin noch mehr Hunger nach dem Worte Gottes haben. Denn wenn man gesättigt und keinen Hunger hat, dann kann man auch arbeiten, nicht wahr? Und ich wünsche Ihnen das. Gott segne Sie in Ihrem Dienst. Vielen Dank.
Nein, Dankeschön. Herr, dein Wort, die edle Gabe, 436, den ersten Vers singen wir noch. 436, Vers 1. wollen beten. Du mächtiger und starker Herr, wir danken dir für alle Zeugnisse, die wir immer wieder hören und erfahren, dass du heute als der Herr wirkst und dass dein Wort nicht tot ist, sondern Menschen herumholt. Vergib uns unsere Gleichgültigkeit und unsere Appetitlosigkeit, ja, dass wir uns mit allen nichtigen Dingen sättigen wollen, dass wir uns so oft verleiten lassen von vielen Dingen, die uns nicht weiterführen. Und dass dann dein Wort nicht wirken kann unter uns und keinen Raum hat. Wir wollen umkehren und uns neu öffnen für dein Wort. Und dann wollen wir deine Boten sein. Mitten in dieser Welt, unter unseren Freunden, in unseren Familien, unter den Menschen, die wir morgen und übermorgen treffen. Wir wollen nur darauf vertrauen, dass dein Wort, das wir weitersagen, Menschen erreicht, weil du durch dein Wort redest und weil dein Wort das Leben bringt. Dir bringen wir unser ganzes Land, unser ganzes Volk, die alten und die jungen Menschen, die vielen Ratlosen und die vielen Verzweifelten, die alles suchen und suchen und oft auch abgestoßen sind von uns, von der Gemeinde, von uns Christen. Lass sie doch durchfinden zu dir und zu deinem Wort. Gib du neue Aufbrüche und segne auch das missionarische Jahr, das vor uns liegt. Dass das nicht ein Rummel wird, sondern dass dein Wort laut erklingen kann und Menschen zum Glauben an dich kommen. Wir wollen dich bitten für alle Menschen, die in Not sind und die in Trauer sind. Du kennst sie alle und du kannst sie erreichen, trösten und aufrichten. Dir sei Dank, dass wir dir auch die Arbeit der kommenden Woche anbefehlen dürfen. Dass du uns sendest in diese Aufgaben und dass du mit uns gehst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben noch bekannt zu geben. In der kommenden Woche haben wir zwei Bibelabende, am Dienstagabend um 20 Uhr und am Mittwochabend dann für die jungen Leute um 19:30 Uhr. Die Gymnastik für die Älteren hat wieder begonnen mit Frau Siebert, das ist mittwochs um 9:30 Uhr. Wir sind sehr froh, dass wir das endlich einrichten konnten durch die Freundlichkeit von Frau Siebert, die eine sehr große Begabung dafür hat, dass sie mit all denen, die, was heißt, sie brauchen nicht sagen, ich bin doch nicht alt, sie dürfen auch jung, wer will, das ist Gymnastik, nur haben wir gesagt, es ist ausgerichtet auf die, die eben schon mit ihren Gliedmaßen Schwierigkeiten haben, nicht, dass sie sagen, da kann ich nicht kommen, weil es bei mir schon kaum mehr an der Schulter geht, gerade für sie ist das gedacht, für eine Gymnastik für Ältere, mittwochs um 9:30 Uhr im Gemeindehaus. Sie haben das Blatt auf Ihrem Platz. Nochmals gleichzeitig Dank für das große Opfer vom letzten Sonntag, für die Arbeit in Russland. Da ist dieses Erlebnis von Herrn Sölke beschrieben. Es war gut, dass es nun am letzten Sonntag nicht verteilt war. Darum konnte er dieses erzählen. Sonst hätte er von den Rockern erzählen müssen, dem Hunger nach Gottes Wort unter Hamburgs Rockern. Das wäre genauso aufregend gewesen. Ich wollte, dass Sie auch Erfahrungen machen. Sie werden staunen, was Sie mit Gottes Wort erleben, dass einem die Sprache wegbleibt. Dieser Gottesdienst wird wieder kopiert, nur darum war ich mit der Zeit knapp, damit wir das auf die Stunde draufkriegen. Sie können das drüben zum Preis von 3 Mark mitnehmen, den ganzen Gottesdienst im Vordergebäude, im sogenannten Lädle. Zum Opfer sollte ich Ihnen noch ein Wort sagen. Ich habe aus Südafrika eine Aufgabe mitgebracht. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich in Soweto war. Ich werde Ihnen bei Gelegenheit noch die Bilder zeigen. Das ist für uns doch recht unvorstellbar. Ein Ghetto, wo sicher über 1,5 Millionen Schwarze leben.
unübersehbar, diese Hütten, und wo ein solcher Hass und ein Rachegeist lebt, wie wir es uns sicher schlecht vorstellen können. Sie sehen noch die zerbrochenen Behördengebäude und die zerbrochenen, zerschlagenen Bierhallen. Die Ruinen stehen noch von dem großen Aufstand. Und es ist für einen Weisen eigentlich nicht möglich, in Soweto zu arbeiten, da kaum Resonanz finden wird, und einen Schwarzen dort. Und dort ist eine Jugendarbeit von dem Cesar Molebazzi, der einmal in unserem Gemeindehaus gesprochen hat, als die Leute von der African Enterprise hier waren, von dieser großen Versöhnungsunternehmung von Festo Kivenschere. Und er hat davon gesprochen, warum ihn sein Weg nach einem vollen Theologiestudium in Amerika wieder zurückgeführt hat nach Soweto. Sie erinnern sich vielleicht noch, mit seinem amputierten Fuß, wie er dort unter den Schwarzen Dienst tut. Und er hat eine Jugendarbeit und braucht dringend einen weiteren Mann. Sie haben einen Computerfachmann gewonnen, der seinen Beruf aufgeben würde und vollzeitlich in den Dienst des Herrn treten würde. Was das heißt, Jugendarbeit jetzt in Soweto zu treiben. Biblische, evangelische Jugendarbeit. Bibelgruppen zu gründen und junge Leute zu Jesus zu führen. Er hat sehr viel Anfeindung, weil er nicht die Sprache des Hasses und der Rache spricht. Cesar Molebazzi. Und ich habe dann gesagt, ich denke, das wäre eine Aufgabe für uns, dass unsere Gemeinde im Laufe eines Jahres für diesen Gehalt aufkommt, den dieser junge Mann braucht, für das Auto, das er braucht für seinen Dienst, und dass wir auch im Gebet hinter der Arbeit stehen. Mir widerstrebt es, über Südafrika Sprüche zu machen. Ratschläge, wie wenn wir die Besserwisser wären, die sagen können, wie man es machen muss und wie die Weisen dort sich verhalten müssen. Aber wenn wir an einer Stelle mithelfen können, dass dort in dieser Dunkelheit das Reich Jesu gebaut werden kann, dass das Evangelium gepredigt werden kann. Das ist eine der wenigen Stellen der Welt, wo kein weiser Missionar mehr arbeiten kann. Aber der Schwarze ist da, aber hat kein Geld und die schwarzen Gemeinden können es nicht bezahlen. Dafür soll heute unser Opfer sein. Wir werden im Lauf der kommenden Monate dann immer wieder für diese Arbeit zusammenlegen. Und ich danke Ihnen, wenn Sie diese Arbeit auch in Ihrer Fürbitte mittragen. Verstorben und bestattet wurde in der vergangenen Woche Herr Emil Schickle, 58 Jahre, Hohenheimer Straße 37. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und nun sendet sie der Herr unter seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.